Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Was haben deine Eltern getan? Was haben deine Großeltern getan? Was haben deine Urgroßeltern getan während der NS-Zeit? Das ist eine Frage, die bis heute ziemlich sicher Irritationen hervorruft. Wir haben jetzt Menschen eingeladen, die können sehr genau sagen, was ihre Eltern, ihre Großeltern getan haben in der NS-Zeit. Sie haben nämlich sogar Bücher darüber geschrieben. Das sind zwei Bücher über die Geschichten zweier Familien, die wirklich unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine Familiengeschichte, die handelt von Flucht, von Verlust, von unglaublichen Zufällen und am Ende von einem riesigen Erfolg. Die andere Familiengeschichte, die erzählt vom Morden, vom Töten, von der Schuld und vom Verdrängen. Die eine Familie, das ist die Familie Brauner, legendäre jüdische Kinofamilie, die den Holocaust in Polen überlebt hat und mit ihren Filmen dann die Bundesrepublik geprägt hat. Und die andere Familie, das ist die Familie Frank, die Familie des Hans Frank, Hitlers Generalgouverneur in Polen, der Schlächter von Polen, dieser zum Tode verurteilte NS-Kriegsverbrecher. Ich freue mich also sehr, dass ich hier begrüßen kann. Zum einen Dr. Alice Brauner, das ist die Tochter von Arthur Atze Brauner und Maria Brauner. Und sie erzählt in ihrem Buch Also dann in Berlin diese wirklich atemberaubende Geschichte von ihren Eltern, von der Familie, die den Holocaust überlebt hat und dann dieses Kinoimperium aufgebaut hat. Mehr als 250 Filme, wenn ich das richtig gelesen habe, hat Atze Brauner produziert. Das waren also Klassiker wie Es geschah am helllichten Tag oder auch die Edgar Wallace-Filme, Komödien, Schlagerfilme, aber eben auch Filme gegen das Vergessen. Hitlerjunge Salomon zum Beispiel, den werden Sie alle kennen. Guten Tag, Frau Brauner.
Guten Abend, ich freue mich, dass ich hier bin.
Das war jetzt, glaube ich, die längste Vorstellung, die ich je bei einer Person hier in dieser Sendung gemacht habe. Und ich hätte noch ewig weiterreden können, weil so derartig viele Filme in diesem Imperium entstanden sind. Diese CCC-Filmproduktionsfirma, sie sind jetzt auch gerade 75 Jahre alt geworden, diese Firma. Ihr Vater, der ist 100 geworden. Meine Güte, was ist so Ihr letztes Zusammentreffen, Ihre letzte Erinnerung an ihn?
Leider die traurigste, weil ich mit unserem Film, oh, ich bin dann immer so emotional, Entschuldigung, mit unserem Film Crescendo, Hashtag Make Music Not War, ein bisschen so angelehnt an die Daniel Barenboim-Geschichte des West Eastern Divan Orchester, wo palästinensische und israelische Jugendliche zusammen Musik machen. Crescendo ist ein sehr schöner Film geworden und ich war in München 2019 auf dem Filmfest und der Film hatte dort große Premiere. Und mein Vater war zu Hause und hatte mir noch sehr gratuliert am Telefon und meinte noch, aber Peter Simonischek, der bei mir die Hauptrolle spielt, den machst du für den nächsten Film klar, auf der Sowjette. Und meinte ich, ja, Papi, mach ich, alles klar. Habe ich mit ihm geredet, alles klar gemacht. Dann meinte ich, aber wie geht's deinem Herzen? Und dann meinte er, ja, kümmere dich nicht, alles gut, kümmere dich nicht. Und dann habe ich trotzdem noch den Hausarzt angerufen. Ja, und der Hausarzt meinte zu mir, Mensch, bleib jetzt bis Sonntag, Montag bringen wir ihn ins Krankenhaus, das sind nur ein paar Herzrhythmusstörungen, das kriegen wir hin. Und Sonntagvormittag hat dann tatsächlich eine Cousine von mir auf Facebook gepostet, dass mein Vater gestorben ist, so habe ich es dann erfahren. Also ich war in der Dusche, man hatte mich angerufen, aber ich hatte mein Handy nicht parat gehabt. Es war richtig tragisch.
Dass also nach diesen vielen, vielen gemeinsamen Jahren in der Familie auch gemeinsames Zusammenarbeiten. Wir werden so ein bisschen darauf kommen, aber Ihr Buch greift natürlich viel weiter in die Vergangenheit zurück. Wann ist Ihnen denn vielleicht schon so als Kind bewusst geworden, dass Ihre Familie nicht nur eine ganz, ganz spannende Familie ist, wo ständig irgendwelche berühmten Schauspieler zu Besuch sind und die Filme produzieren, sondern dass Ihre Familie auch unglaublich viel durchgemacht hat?
Also relativ spät. Also mit meiner Mutter konnte ich darüber sprechen, seitdem ich 20 war. Die hat es auch meinen Söhnen sehr oft erzählt. Die hat sehr oft darüber gesprochen. Interessanterweise, meine Mutter ist so ein Typ gewesen, der immer sehr viel ausschweifend erzählt hat und ganz toll erzählt. Aber hier, das fand ich ganz interessant. Und ich habe ja auch für die Steven Spielberg Foundation gearbeitet, die Opfer des Holocaust, mittlerweile haben wir über 50.000 Interviews gesammelt, interviewt hat, dass diese Menschen die Geschichte so erzählen, immer Punkt genau so, wie sie es das vorherige Mal erzählt haben. Das hat sich so eingebrannt. Wenn meine Mutter sonst Geschichten erzählt hat, dann gab es da nochmal gelbe Rosen dazu und da nochmal irgendwas anderes. Aber diese Geschichte wurde immer auf den Punkt so erzählt, wie sie erlebt hatte.
Gab es da so einen Satz, der sich Ihnen eingebrannt hat? Einer, den sie immer gesagt hat?
Nein, später, als wir größer waren und sie geärgert haben, dann hat sie einen schrecklichen Satz gesagt. Das ist ja schlimmer mit euch als bei Hitler. Das hat sie nicht so gemeint, aber das ist der Satz, an den ich mich erinnere. Nein, aber wir waren vier Kinder und meine Mutter hatte viel Stress mit Premierenfeiern und bla bla. Aber sie hat es immer punktgenau so erzählt. Das heißt, von meiner Mutter wusste ich viel. Bei meinem Vater ist es tatsächlich so, der hat nie darüber geredet. Und dafür gibt es viele Gründe. Das eine ist wirklich die Komplexität der Fluchtgeschichte. Die ist so komplex, dass man es eigentlich nur über das Buch lösen konnte. Es war schwer.
Unglaublich, ja.
Ja, die ist unglaublich und ich hätte sie nie geschrieben. Ich hätte sie wirklich nie geschrieben. Ich weiß nicht, wie Herr Frank das sieht. Ich sehe es wie Paul Celan. Niemand zeugt für den Zeugen. Hätte ich nicht das Tagebuch meines Opas gehabt, der Zeuge war, der direkt nach dem Krieg das geschrieben hat, hätte ich mich niemals an so ein Buch gewagt. Hätte ich nicht die Geschichte meiner Mutter gehabt, 1:1, dann hätte ich dieses Buch auch nicht geschrieben, obwohl meine Eltern Jahrhunderteltern bleiben und ich ihnen immer gerne dieses Denkmal gesetzt hätte. Aber ich hätte es nicht getan. Das heißt, mein Vater konnte auf der einen Seite aus Gründen der Komplexität vielleicht nicht erzählen und das andere, das ist aber eine reine Spekulation. Deshalb habe ich sie auch nicht so richtig ins Buch reingeschrieben, nur angedeutet. Mein Vater ist immer so der Heldentyp gewesen. Ja, ich bin der Held und ja, gibt es ja auch eine Geschichte im Buch mit dem SS-Mann. Und im Krieg, obwohl er die ganze Familie gerettet hat, was sehr selten war, also es haben ja das... Wird Herr Frank auch, es haben sehr wenige Familien in ihrer Gesamtheit überlebt, Vater, Mutter und Geschwister. Ja, es hat meine Mutter überlebt oder mein Vater oder meine Cousine. Aber in dieser Gesamtheit, obwohl er 47 andere Familienmitglieder verloren hat, haben die wenigsten Familien überlebt. Das heißt, er war schon der Held, aber er war wahrscheinlich nicht der Held, der sein konnte. Also als er den gelben Stern tragen musste, das Erste, was er gemacht hat, runtergerissen. Er konnte das einfach, diese Despektierlichkeit, dieser Umgang mit den Juden, also diese Machtlosigkeit nicht ertragen.
Jetzt sind wir schon ein bisschen hineingetaucht in die Geschichte dieser Familie Brauner. Ich habe Ihnen zwei Familiengeschichten angekündigt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Es ist nämlich ebenfalls zu Gast Niklas Frank, Sohn von dem berüchtigten NS-Kriegsverbrecher Hans Frank. Ja, und Herr Frank, Sie setzen sich schon lange mit Ihrem familiären Erbe auseinander, als Journalist, als Autor und eben auch in diesem neuesten Buch »Meine Familie und ihr Henker«. Das ist ein Buch über Schuld und Verdrängung. Guten Tag, Herr Frank.
Grüß Gott. Guten Abend.
Sie waren ja noch ein Kind, als Ihr Vater verhaftet wurde, in Nürnberg verurteilt und hingerichtet wurde. Was ist Ihre letzte Erinnerung an Ihren Vater, Ihre letzte Begegnung?
Die letzte Begegnung war vor der Urteilsverkündung, die Familien der Angeklagten die Genehmigung bekamen, nochmal den Vater zu sehen oder den Ehemann. Und dann sind wir alle nach Nürnberg gefahren und schon im Sommer 1946 war der Anwalt meines Vaters, der Verteidiger, der Dr. Seidel, zu uns gekommen, hatte der Mutter gesagt, Frau Frank, die Beweise gegen Ihren Mann sind so erdrückend, Sie müssen mit dem Todesurteil rechnen. Und das wussten wir und so sind wir, fünf Kinder, mit dem Wissen hingefahren, das ist der einzige und letzte Besuch beim Vater.
Sie waren 6, 7?
Da war ich dann 7. Und dann saß ich auf meiner Mutter Schoß in diesem Raum. Ich weiß noch, gegenüber saß genau der Göring und vor dieser Fensterscheibe saß seine Frau und die Tochter. Und weiter rechts, da waren mehrere Scheiben, da saß eben mein Vater und ich saß auf dem Schoß meiner Mutter. Und er lachte mich an und sagte, Mensch, Niki, das wäre ich daheim genannt, bald feiern wir wieder fröhlich Weihnachten in unserem Haus am Schliersee. Und dann machen wir auch wieder rechte Gaudi und wir hören auch wieder Fra Diavolo, die Ouvertüre und der Hubertoni, den lassen wir wieder im Wald umeinander scheißen. Und ich saß wirklich auf dem Schoß meiner Mutter und habe mir gedacht, warum lügt er? Er weiß, dass er gehängt wird, warum lügt er? Und es war eine Riesenenttäuschung für mich, also wirklich, muss ich sagen.
Das haben Sie so klar durchschaut mit 7 Jahren?
Ich habe nur durchschaut, dass ich ihn zum letzten Mal sehe. Und dass er mich belügt. Ich habe natürlich überhaupt nicht die Weite, wofür er angeklagt war, wofür er nun hingerichtet werden wird. Das war mir alles nicht so bewusst. Obwohl ich auch sagen muss, also im Herbst 1945 kamen die ersten Zeitungen von den Amis. Bei uns war amerikanische Besatzungszone in Bayern raus. Und da waren Fotos von KZ-Leichen. Auch Leichen meines damaligen kindlichen Alters. Und drunter stand immer Polen. Und nachdem der Vater ja schon im Mai verhaftet worden war, war plötzlich der Vater konnektiert mit Polen, was ja uns gehörte, wie ich dachte als Kind.
Ihnen, der Familie Frank.
Der Familie Frank, ja, Private Property. Und dann war ich doch geschockt. Und mein Bruder Norman, der Älteste, 11,5 Jahre älter als ich, der ging dann zu unserer Mutter und hat gesagt, Mutti, wenn die Fotos stimmen, hat der Vati keine Chance. Das kriegt man ja immer als Kind alles mit. So war das eigentlich. Und ich wusste schon, dass er verbunden ist mit Verbrechen. Das war mir schon klar. Wobei ich auch sicher nicht das Wort Verbrechen in der Weise, aber ich wusste, da war was Ungutes, würde ich es mal so schildern.
Waren Sie vor allem erschrocken, was da Ihr Vater angerichtet hat? Oder haben Sie gedacht, der Arme, jetzt wird er hingerichtet?
Nein, ich hatte das Glück, dass ich meinen Vater nicht so richtig leiden konnte. Weil er dachte in den ersten 2, 3 Jahren meines Lebens, ich sei nicht sein Sohn, sondern der Sohn seines besten Freundes, dem Gouverneur Karl Lasch. Und nachdem Himmler den Lasch hat erschießen lassen, wegen Korruption, da ist dann mein Vater, das habe ich später aus Briefen erfahren, zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, jetzt ist ja Nikis Vater auch tot. Und da hat meine Mutter, die genau wusste, von wem sie Kinder haben wollte und von wem nicht, einen Mordskrach gemacht. Und da hat er mir schon vorher, da gibt es eine Szene, wo ich im Warschauer Schloss Belvedere, was auch zum Generalgouverneur gehörte, um einen runden Tisch lief und er lief immer auf der anderen Seite und ich habe geheult wie der berühmte Schlosshund und wollte immer in seine Arme. Und der Vater hat immer gesagt, was willst du denn? Du gehörst doch gar nicht zur Familie, du bist doch ein Fremdi. Und es muss noch jemand von meinen Geschwistern im Raum gewesen sein, weil das Fremdi, das hing mir an. Wenn meine Geschwister sauer waren auf mich, haben sie immer gesagt, ach, du bist ja ein Fremdi. Mhm. Und da haben sie nur 2 Chancen. Entweder wären sie ein psychisches Wrack oder sie bauen eine gesunde Distanz aus. Und das war, glaube ich, meine Rettung. Unbewusst habe ich eine gesunde Distanz zu ihm aufgebaut.
Ich habe jetzt auch gerade die Naivität ein bisschen gespielt, als ich gefragt habe, ob Sie denn vor allem Sorge um Ihren Vater gehabt hätten, weil Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch sehr klar, dass seine Hinrichtung eigentlich eine Erlösung war, weil er Ihr Hirn nicht mehr vergiften konnte.
Das ist wohl wahr. Also da bin ich auch tatsächlich dankbar. Ich bin sonst gegen die Todesstrafe, meinem Vater gönne ich sie. Vor allem auch deswegen, weil er, was ich im Laufe meines nunmehr ziemlich langen Lebens immer wieder sehe, dass diese Väter und Mütter aus dieser Zeit doch ihren Kindern und Kindeskindern das Gehirn enorm vergiftet haben.
Ebenfalls bei uns zu Gast ist hier Jens Dirksen, er ist Kulturchef der WAZ, die ist unser Medienpartner hier. Guten Tag.
Guten Tag.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe ja, bevor ich diese beiden Bücher gelesen habe, gedacht, ja klar, die Familien kenne ich ja. Und danach habe ich gemerkt, wie wenig ich diese Familien eigentlich kannte, wie viel unglaublich mehr ich noch erfahren habe. Wie ging Ihnen das beim Lesen? Was hat Sie besonders beeindruckt?
Ja, bei der Geschichte der Familie Brauner war es die Tatsache, dass es einer Unmenge von Zufällen bedurfte, damit diese Familie überleben konnte. Darüber habe ich nicht aufgehört zu staunen, dass es so viele glückliche Umstände und Zufälle gegeben hat, die dazu geführt haben, dass sie mit halbwegs heiler Haut davon gekommen sind. Ich habe erst durch dieses Buch erfahren von den Pogromen, die 1946 von den Polen gegen die überlebenden Juden angerichtet wurden. Ich bin in mehrerer Hinsicht fassungslos gewesen. Darüber, dass man Leuten, die dem KZ entkommen waren, schon wieder nach dem Leben trachtete. Ich habe dann auch die Verbindung gesehen zu dem Antisemitismus, den es in Polen der Vorkriegszeit gegeben hat. Das hat schon eine gewisse Logik in der Entwicklung gehabt. Aber ich habe das in dieser Konkretheit eben nicht gewusst. Und also das hat mich wirklich bestürzt und entsetzt. Und ich muss sagen, dass eben auch dieser Wendepunkt in der Familie, beziehungsweise das Zusammentreffen in Stettin der beiden Eltern von Frau Brauner, das fand ich wieder, das war schon fast filmreif. Also
definitiv. Das sind jetzt schon so ein paar Cliffhanger über unglaubliche Geschichte, die wir gleich hören werden. Jetzt habe ich Ihnen die 3 Gäste hier in der Lesart vorgestellt. Die Lesart heute aus dem Essener Grillo-Theater, eine Sendung vom Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit dem Schauspiel Essen und der Buchhandlung Proust hier in Essen als Partner. Ich möchte jetzt ein bisschen zurückspringen, tatsächlich in die Vergangenheit. Und ich werde auch so ein bisschen springen zwischen den Büchern, weil die natürlich thematisch zusammenhängen, aber dann eben auch wieder nicht.
Ja. Sagen. Wenn Frank. Ich gefragt werde, was mir bei der Frau Brauner an ihrem Buch aufgefallen ist, dann kann ich nur sagen, und dann bin ich auch ein bisschen verwundert, Wenn Sie das Buch lesen, kriegen Sie eine riesen Wut auf das, was wir Deutschen angerichtet haben, unter Führung auch meines Vaters mit. Wer diese Wut nicht kriegt, wie wir eine unschuldige Familie, in diesem Fall die Brauners mit allem drumherum, in solche Todesängste, und die waren ja nicht die einzigen, und da wäre ich einfach ganz narrisch, ich habe dieses Buch mit einer riesen Wut gelesen, bis zum zweiten Teil, wo sie dann endlich hier waren und vereinigt. Aber das ist doch etwas, was uns greifen müsste. Das, was wir angerichtet haben, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch das, was über allem schwebt, wenn ich Alice Brauners Buch lese.
Was mich, das ist vielleicht auch eine Temperamentsfrage. Ich habe mich unendlich geschämt.
Aber Moment, ich muss mal dazu sagen, nicht, dass man hier einen falschen Eindruck bekommt. Das ist mir ganz wichtig und so hat mein Opa auch das Buch, sein Tagebuch angefangen. Man kann nicht ein ganzes Volk für die Verbrechen Einzelner verantwortlich machen. Ich habe in jeder Nation gute und schlechte Menschen kennengelernt. Sonst hätten wir als Brauners überhaupt nicht mehr in Deutschland bleiben können, wenn wir so nicht gedacht hätten. Das muss man noch dazu sagen. Ja, also für uns gab es alle niemals eine Kollektivschuld. Das muss ich auch ganz klar sagen. Und was ich ganz vielleicht noch mal kurz zu den Büchern sagen darf, also ich finde Herrn Frank einen unfassbar sympathischen Menschen, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe. Ich finde den Mut, also normalerweise, wenn ich Leuten begegne, dann heißt es immer, ihr Großvater oder so hat Juden versteckt, war in der SPD. Ich habe nie, ein einziges Mal, sonst nie jemanden kennengelernt, der tatsächlich gekommen ist und gesagt hat, ja, offensichtlich war das Scham, ich weiß es nicht. Als ich gedacht habe, Herr Frank, das hat überhaupt nichts jetzt mal grundsätzlich mit Ihnen zu tun, dass unsere beiden Bücher hier zusammen vorgestellt werden, da fand ich das sehr reißerisch und voyeuristisch, so das Opferkind und das Täterkind. Und es hat mich im ersten Moment auch gestört, muss ich sagen. Ich hätte ja auch mit Marianne Koch hier sitzen können, die ein Buch geschrieben hat und ganz viele Filme bei uns gedreht hat. Ich finde, die Bücher sind vollkommen unterschiedlich, vollkommen und nicht, weil sie sind stilistisch vollkommen unterschiedlich und
sie sind vor allem vom Tenor völlig unterschiedlich.
Völlig unterschiedlich.
Das ist ehrlich gesagt auch das, was ich vorhin sagen wollte. Ich finde, die Bücher gehören zusammen, weil sie natürlich thematisch zusammengehören. Ich finde allerdings, dass sie von der Ausrichtung so unterschiedlich sind, weil, und deswegen würde ich jetzt gerne auf die Geschichte Ihrer Familie kommen, ich es gar nicht glauben kann, was für ein Optimismus und was für ein Glauben an das Gute in Menschen Ihr Buch ausstrahlt, Frau Brauner. Das hat mich wirklich umgehauen und das unterscheidet dann die Bücher, obwohl sie ja zeitlich zusammengehören und damit auch thematisch zusammengehören, unterscheidet die Bücher sehr stark, weil, ja, erzählen Sie.
Nein, ich muss sagen, also ein ganz wesentliches, und Sie können das ja nicht sagen, natürlich nicht, ja, aber ein ganz wesentlicher Unterschied ist, ich verehre meine Eltern über alle Maßen und ich wollte für das, was meine Eltern meiner Familie, mir, meinen Kindern mitgegeben haben, ihnen ein Denkmal setzen, ja, das war mir ganz wichtig. Herr Frank hat genau das Gegenteil natürlich gemacht. Sicher, er hat sich ja gegen seinen Vater aufgelehnt. Nur, was mich stört, Herr Frank, ist die Art und Weise, wie Sie es gemacht haben. Also damit habe ich verstehe Sie, Sie haben Ihre Wut ausgedrückt, aber die Art und Weise, wie Sie es gemacht haben, ist für jemanden wie mich, der seine Eltern so verehrt hat, so schrecklich. Also dieses, ich habe masturbiert, als ich gehört habe, dass mein Vater in Nürnberg gehängt wurde. Und auch in diesem Buch habe ich so viel Sarkasmus und Zynismus gefunden. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr schwer getan, bei allem, was Ihr Vater getan hat, sind da wirklich Stellen im Buch, da ist mir anders, ganz anders geworden. Ja?
Naja, das mag sein, das Tabu, die Eltern zu lieben und zu ehren, ist rund um die Welt unheimlich stark. Ist ja wohl auch berechtigt. Wenn Sie aber die Fakten anerkennen, die gegen Ihre Eltern vorliegen, dann können Sie nicht anders reagieren, als wenn Sie es wirklich anerkennen, sowohl Ihren Schmerz rauslassen, als vor allem die Wut. Und ich würde Ihnen recht geben, es gibt keine Gemeinschaftsschuld. So habe ich das vorher auch mit meinen Bemerkungen nicht gemeint. Es gibt nur die private Schuld. Das ist ganz klar. Auch selbst der Jackson, der Generalankläger in Nürnberg, hat gesagt, wir klagen nicht das deutsche Volk an, wir klagen die Jungs da an, die da oben sitzen. Was auch richtig ist. Schuld ist immer etwas Persönliches.
Genau so habe ich Ihr Buch auch verstanden, dass es ja darum geht. Das ist ja das, was Sie an Ihrem Vater so empört, dass der aus der individuellen eigenen Schuld eine kollektive fürs ganze Land macht.
Habe ich das richtig verstanden? Das ist typisch. Da hat er am 18. April 1946 einen Riesenauftritt. Und da fragt ihn der Seidel, haben Sie je etwas zu tun gehabt mit der Vernichtung von Juden? Und dann macht er eine kurze Pause und sagt er, ich sage ja. Und dann fährt er fort, aufgrund vor allem der Zeugenaussagen von Höss, dem Auschwitz-Kommandanten, muss er also anerkennen, dass diese furchtbare Taten begangen haben. Und dann endet er dieses Schuldeingeständnis plötzlich mit dem Satz, 1000 Jahre werden vergehen und diese Schuld von Deutschland nicht wegnehmen. Das heißt plötzlich, er wird gefragt nach seiner privaten Schuld und verteilt sie plötzlich auf 80 Millionen andere Schulden. Und das hat er noch in seinem Schlusswort vor der Urteilsverkündung zurückgenommen, nachdem er von den entsetzlichen Verbrechen gehört habe, die Tschechen, Polen und Russen gegen die Deutschen begehen und noch begangen haben und noch begehen, ist jede nur mögliche Schuld von Deutschen getilgt. Was zweimal ein Schmarrn ist.
Ja, Frau Bronner, ja?
Nochmal, das, was Sie getan haben, finde ich unfassbar, dass Sie sich wirklich so gegen Ihren Vater gestellt haben. Aber Sie haben in dem Buch Ihrem Vater nicht mal 18 Monate oder die 18 Monate, die er sozusagen in Nürnberg eingesessen hat. Und das Problem ist auch, Sie haben Briefe veröffentlicht, das haben Sie auch immer wieder geschrieben, die aus Nürnberg rausgegangen sind, aus der Gefängniszelle und von Ihrer Familie nach Nürnberg reingekommen sind. Das heißt, immer durch einen Zensor gegangen sind. Also deshalb wird er wahrscheinlich seine Schuld in diesen Briefen an die Familie, was Sie mir kritisieren, nicht bekannt haben, weil er immer noch darauf gehofft hat, freizukommen. Aber das weiß ich nicht, das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Nur ich frage Sie, Sie sagen, Ihr Vater hat 18 Monate Ihnen das nicht geschrieben. Sie haben aber über 40 Jahre gebraucht, um Ihr erstes Buch, die Abrechnung, zu schreiben. 40 Jahre, rechnen wir mal 20 Jahre Kindheit und Jugend ab, haben Sie immer noch über 20 Jahre gebraucht, um das erste Mal über Ihren Vater zu schreiben. Also man braucht ja wohl auch ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten. Also das hat mich dann schon gewundert und mich wundert auch, warum Sie den Namen beibehalten haben.
Also erstens ist der Name Frank nicht wie Himmler oder Göring. Ich war immer geschützt, der Name ist wie Müller-Meyer. Das ist ganz wurscht. Nie hat jemand zu mir gesagt, einen Moment, Niklas Frank, sind Sie etwa verwandt mit dem Schlechter von Polen? Das hat nie jemand gesagt. Das war, und das andere war, dass mir die einzige philosophische Idee, der ich auch gefolgt bin, die ich je hatte, war, du lässt dir von diesem Vater und dieser Mutter dein eigenes Leben nicht kaputt machen. Und das war auch richtig. Das war auch richtig.
Aber Sie haben so lange gebraucht, bis Sie
ja,
da kamen.
Ja, ich brauche da lange. Ich habe 9 Jahre auf der Uni zugebracht, ohne irgendetwas zu beenden. Dann wurde ich Journalist, wie viele damals in meinem Alter, ein sogenannter Halbgebildeter. Und das brauchte alles Zeit. Ich habe auch unserer Tochter immer gesagt, Mädel, wenn ich jetzt hier vom Stern rausfliege, dann bin ich wieder Hilfsarbeiter. Du musst mit rechnen.
Ne? Aber also Ihr Vater hat Ihnen das nicht zugestanden, also dass er sich damit auseinandersetzt. Sie haben gesagt, alles war Heuchelei, stimmte nicht, ist er dann fromm geworden oder religiös geworden. Ihrem Vater, der nur 18 Monate Zeit hatte, sich über alles das klar zu werden, was
der
er gemacht hat.
Er hatte Zeit seit 33. Okay. Er war katholisch aufgezogen, altkatholisch. Er hat in der Weimarer Republik Jura studiert. Er wusste vom Herzen, von der Seele und vom Verstand, was richtig und was falsch ist. Und die Karriere war ihm einfach lieber. Zum Beispiel war er eigentlich in seinem Jugendtagebuch überhaupt kein Antisemit. Wenn Hitler dieselben Sätze über die Italiener oder Engländer oder was weiß ich gesagt hätte, hätte er seine selben furchtbaren Sätze gegen die gesagt. Er war Karrierist und war, wie ihm der Gilbert in Nürnberg attestierte, quasi in homosexueller Liebe dem Hitler verbunden und wollte dem immer gefallen. Und der wusste ganz genau, der Hitler, was für einen hündischen Charakter er in meinem Vater hat. Deswegen hat er ihn auch zum Generalgouverneur gemacht. Der wusste, wirklichen Widerstand macht er nicht.
Aber warum dann nicht ein, Entschuldigung, dass ich das frage, aber warum dann nicht ein sachlicher Umgang damit? Aber Sie haben es so zynisch, sarkastisch, bösartig auf die Spitze getrieben.
Kann nie ein Sachbuch über seine Eltern schreiben.
Ich habe als Tochter auch ein Sachbuch über meine Eltern geschrieben.
Ja, Sie haben einen anderen Hintergrund.
Wobei ja, man hätte auch damit anders umgehen können. Aber
nein,
das ist mein großes Problem. Sie haben auch eine Stelle, da habe ich mich, ich weiß noch, Seite 37, hat sich so ein Kopf eingebrannt. Da haben Sie gesagt, Sie waren halt 16 mit dem Bruder Michel und hatten noch immer so eine Wut an sich, weil Sie waren ja sozusagen in Polen die Könige, in Anführungszeichen. Ne? Und später dann, was extrem schwierig als Kind gewesen sein muss, nach 45 wurden Sie alle nicht mehr beachtet. Sie hatten keine Freunde mehr, Sie hatten auf einmal keine Bekannten mehr. Ja, keiner wollte mehr was mit den Franks zu tun haben. Trotzdem sind Sie mit 16 hingegangen und haben den Hund der Nachbarn, in den Dackel in die Luft geschossen, explodiert und den Bauch aufgerissen. Sie konnten an keinem Ameisenhaufen vorbeigehen, Sie mussten jeden anzünden, weil sie sich da am Geruch der brennenden Ameisen erfreut haben. Das sind Sachen, da sage ich mir, was sind das für Züge bei Ihnen? Also das hat mich echt ein bisschen geschockt. Entschuldigung.
Bloß nicht immer entschuldigen, wenn Sie sowas sagen.
Ja,
dann stehen
nein,
Sie
weil
doch
ich,
dazu.
Ich weiß ja nicht, wie Sie es gemeint haben, aber so wie man es liest, kriegt
also
man.
Also wichtig
wirklich
war für mich die eigene Ehrlichkeit. Es ist wahnsinnig leicht, in einer Demokratie über einen Menschen herzuziehen, der mit die Diktatur aufgebaut hat, aber auch darunter gelebt hat. Das ist unheimlich leicht. Und es war für mich wichtig, und was meinen Sie, weil Sie die Masturbationsszene vorher erwähnt, was der Verlag, der Bertelsmann Verlag damals gekämpft hat, dass ich die rausstreiche. Es war nämlich so, wie alle Jugendlichen das wissen, um den 16. Oktober, der Hängenacht meines Vaters, war der Druck so groß, der heilige Vater stirbt heute Nacht. Es wurden extra Schnittchen gemacht, Wein aufgefahren, alle saßen zusammen, Kerzen wurden angezündet, das Bild wurde aufgestellt und so. Und ich konnte diesen Kerl nicht leiden. Also was habe ich gemacht? Ich habe masturbiert, um mich zu entlasten. Und das habe ich geschrieben, um aber auch das zu sagen, das bin ich. Das bin ich und dazu stehe ich. Und es ist natürlich für den normalen Bürgergeschmack eine Riesensauerei. Ja, was aber nicht ist, was eine psychische Lösung ist des Drucks, unter dem ich eben da war.
Das ist diese schonungslose Ehrlichkeit in diesem Buch. Ich freue mich, dass Sie beide jetzt schon ganz ohne mein Zutun die Unterschiede so schön herausgearbeitet haben. Ich würde jetzt allerdings trotzdem gerne ein bisschen stärker noch auf die konkreten Inhalte der Bücher kommen, damit uns die Zeit nicht komplett davonläuft. Und da eben wirklich jetzt auch in die Geschichte Ihrer Familie, Frau Brauner, zurückspringen. Weil, wir haben es schon ein paar Mal vorhin gesagt, ich habe es vorhin auch schon auch Cliffhanger genannt, irgendwie mit welchen unglaublichen Wendungen Ihre Familie das Ganze überhaupt überleben konnte, diesen Holocaust. Springen wir zurück. Ihre Mutter kommt aus Lemberg, damals das Jerusalem des Ostens, also ein blühendes jüdisches Leben, wurde aber dann sehr schnell, rasend schnell, das ist ja das Bedrückende auch in Ihrem Buch, zu einem ganz furchtbaren Ghetto, aus dem sie nur mit einem Kniff herausgekommen ist, mit blondierten Haaren und mit dem Namen, den sie bis zu ihrem Tod getragen hat. Erzählen Sie.
Naja, also sie, genau, also es gab einen Freund der Familie, der hieß Ponschko, und der hatte gesagt, also meine Mutter und ihre Schwester hatten das Glück, dass sie sehr blaue Augen hatten, sehr klare Augen, also kein klassisch, wenn man das so sagen darf, was man sich unter einem semitischen Aussehen vorstellt, obwohl ich den Begriff nicht gut finde, aber sie sahen eben sehr normal anders aus, also nicht wie Jüdinnen, und die hatten beide blaue Augen, und der Freund des Vaters hatte gesagt, also er besorgt ihnen falsche Papiere, aber die falschen Papiere dürfen keine gefälschten Papiere sein, es müssen wirklich Papiere von Verstorbenen sein, weil die werden ganz scharf kontrolliert. Genau, und meine Mutter hat den Namen Maria Drost angenommen, und eigentlich hieß sie Theresa Albert. Und weil sie im Prinzip mit dem Namen überlebt hat, immer mit diesen arischen Papieren, hat sie ihn als Talisman gesehen und hat ihn dann bis zum Ende behalten. Und deshalb hat sie sich dann eben auch Maria Brauner genannt. Und zu der Recherche, also für das Buch, habe ich dann auch erstmal erfahren, wer sie wirklich versteckt hatte. Denn ich hatte Yad Vashem angerufen, also die Gedenkstätte in Jerusalem, zu der 50% der Erlöse des Buches, also die Erlöse spende ich ja komplett, weil ich nicht auf dem Rücken meiner Eltern da Geld verdienen wollte, aber 50% gehen an Yad Vashem. Und ich habe die angerufen und da meinten sie, ich habe ein Buch bestellt, das heißt Die Juden von Lemberg, und habe eine Fußnote gefunden, da steht was über Theresa Albert und dass die Unterlagen in Yad Vashem liegen. Warum sagt ihr mir das nicht? Da meinten die zu mir, ich wusste ja nicht, dass Theresa Albert deine Mama ist. Und da meinte ich, schickt mir mal alles. Und dann waren dann tatsächlich Briefe von der Person, die sie versteckt hatte, und meine Mutter hat in den 60er Jahren dafür gesorgt, dass diese Person in Yad Vashem in der Allee der Gerechten aufgenommen wird. Genau, weil
obwohl das ja durchaus ambivalent war, die Situation des Verstecks.
Ja, also die Mutter, das war eine polnische Familie, und meine Mutter musste die bezahlen, also allen Schmuck, den sie besorgen konnte, oder sie hatte ja auch Arbeit als Polin, als Dolmetscherin. Sie konnte Deutsch, was sie in der Schule gelernt hatte, und hat dann bei den Junkers Flugmotorenwerken in Warschau, wurde sie die Sekretärin von einem Herrn Kornhaas, also der Direktor damals, der ihr sehr geholfen hat. Wir haben ihn nach dem Krieg lange gesucht. Also ich habe ihr noch, als ich dann älter war, geholfen, ihn zu finden, aber wir haben ihn nicht mehr gefunden. Mhm. Herr Kornhaas hat ihr also im Prinzip mit das Leben gerettet. Und sie hat dann das, was sie verdient hat, immer zu der Familie gebracht, nach Warschau, die polnische Familie Czepaniak, die sie versteckt hatte, versteckt. Also sie hat ihre Mutter versteckt und sie hat die Cousine versteckt von meiner Mutter. Und zwar in einem, also zuerst noch in einem Keller, das ging noch. Und als meine Mutter nicht mehr so viel Geld aufbringen konnte, dann in so einen ausgebauten Backofen, sodass also die Mutter meiner Mutter dann auch erblindet ist. Und also das war sehr schwierig. Aber meine Mutter ist grundsätzlich eine absolute Ausnahmeerscheinung gewesen, charakterlich ein Engel. Also es gab keinen besseren Menschen, für mich jedenfalls nicht. Und auch nach dem Krieg hat es ja ehrenamtlich so vielen älteren Menschen, vor allen Dingen auch Menschen geholfen, die kriegstraumatisiert waren. Also es waren jüdische ältere Frauen im Seniorenheim, wenn sie ein Radio angeschaltet haben, also wir es anschalten wollten, haben die immer gesagt, nein, nicht anschalten, da kommen Strahlen raus, Nazi-Strahlen. Also es waren so viele Leute nach dem Krieg noch brutalst traumatisiert, was man so gar nicht mitbekommen hat.
Das war jetzt ein ganz, ganz kleiner Einblick in die Geschichte Ihrer Mutter. Die Geschichte Ihres Vaters ist noch wesentlich weitläufiger und noch viel mehr von diesen Zusammentreffen, wo man immer glaubt, ich weiß nicht, aber ich dachte, wenn Sie das als Drehbuch auf den Tisch bekommen würden heute als Filmproduzentin, würden Sie es ablehnen und sagen, wer soll das denn glauben?
Wenn es mir jemand anders geben würde, ich würde es noch machen.
Ja, klar. Nee,
ein Satz, der Schlüsselsatz in meinem Buch ist mit Sicherheit, der Zufall war ihr Schicksal.
Also man muss sagen, die haben sich immer wieder aus den Augen verloren. Genau. Die sind sich immer wieder zufällig begegnet.
Auf irgendwo Bahnhöfen,
wo man Kiew, immer am Bahnhof, genau. Irgendwo in den Tiefen der Sowjetunion, zufällig wieder getroffen. Und das nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal.
Ja, zufällig. Es war zufällig, aber man muss dazu sagen, dass damals die Menschen, wenn sie wissen wollten, wo ihre Familienangehörigen waren, immer zu den Bahnhöfen gegangen sind, weil da immer Aushänge waren, die dann gesagt haben, ich suche den und den, wo ist der und der. Und so haben sie immer versucht, sich zu finden.
Trotzdem ist die Sowjetunion ja sehr, sehr groß.
Wahnsinn. Also es ist unfassbar. Und sie sind ja ganz tief. Sie sind ja bis nach Usbekistan geflüchtet, wo sie überlebt haben. Und ich habe mich immer wieder gefragt, auch bevor ich die ganze Geschichte und das Tagebuch gelesen hatte, warum mein Vater Stalin immer so gelobt hatte. Ja, Stalin. Wie kann man Stalin loben? Aber es war einfach nur die Seite, dass er in Russland und seine ganze Familie im Prinzip in Russland, später noch in Usbekistan überlebt haben. Das hat er irgendwie dann positiv mit Stalin verbunden.
Bevor dann die Wendung kommt, wo dann auch Ihr Buch in der Mitte einen Bruch hat und es dann in die große Kinogeschichte übergeht, die Wendung ist das auch wieder zufällige Treffen Ihrer Eltern und das wirklich mit einem Fingerschnipsen verlieben und ziemlich schnell dann auch heiraten. Das Wort Stettin ist vorhin schon gefallen. Die haben sich zufällig in Stettin getroffen. Ihr Vater saß mit seinem Bruder da und träumte. Er wollte Kinofilme drehen und der Bruder wollte
in Tiffany in New York. Neben Tiffany. 1945 auf der Treppe, irgendwie zwischen den Ruinen. Ja, haben sie sich das ausgemalt.
Auch typisch für ihre Familie, glaube ich, dass sie so geträumt haben. Und dann laufen da zwei junge, sehr blonde Frauen vorbei.
Und die hatten noch ihr Kreuz und die blonden Haare und die Schwester meiner Mutter ist ein ganz anderer Typ gewesen, eher phlegmatischer und pessimistischer, 5 Jahre älter und die hat halt gesagt, ich möchte nie wieder mit dem Judentum in Verbindung gebracht werden. Also wir erzählen niemandem, dass wir Jüdinnen sind.
Das hatte sie ja ganz schmerzlich lernen müssen, dass
die Schwester meiner Mutter, das war ein ganz anderer Charakter, die wollte das auch nicht. Gut, jetzt, also muss man auch dazu wissen, das kommt noch im Buch und ich will ja gar nicht zu viel erzählen, weil ich hoffe, dass sie es alle lesen werden, aber dass meine Mutter und ihre Schwester aus dem Lager Pruschkow dann in einen Zug steigen mussten und in Richtung Osten gefahren sind und nicht wussten, wohin. Und es war 1944, als vor allen Dingen ganz Ungarn Juden reingemacht werden sollte und die ganzen ungarischen Juden nach Auschwitz transportiert worden sind. Das heißt, es war so voll, dass der Zug meiner Mutter und meiner Schwester, in dem sie saßen, Zug, also diese schlimmen Viehwaggons, sozusagen vor Auschwitz stand und weil es echt zu voll war, wieder zurückgefahren ist. Also das, so haben die überlebt, das ist so krass. Und meine Tante Julia, in dem Fall mit falschen Namen Christina, wie sie auch genannt wurde immer von allen, nur ich habe sie immer Julia genannt, aber die hat dann tatsächlich gesagt, am Bahnhof in Stettin 1945, du erzählst nicht, dass wir Jüdinnen sind. Und der Bruder meines Vaters meinte, mein Vater meinte, Mann, guck mal die und wir sprechen die an. Und war gleich, mein Vater ist ja immer so flirty gewesen und wollte die ansprechen, dann hat ihm so sein Bruder an die Seite gehauen und meinte, was willst du mit den Schickses? Ja, also nicht Jüdinnen. Also die haben sich an dem Tag verliebt, als sie sich das erste Mal gesehen haben, obwohl mein Vater erst auf die Schwester geschielt hat, hat aber schnell erkannt, wer die Richtige ist für ihn. Und hat dann tatsächlich, haben sie 46 schon geheiratet, das war eine bis zum Ende sehr glückliche Ehe, auch wenn die eine Schauspielerin oder die andere meint, es sei anders gewesen, aber das ist so MeToo andersrum.
Und deshalb steht in diesem Buch, das so viel vom Holocaust handelt, trotzdem die Liebe im Zentrum. Sie steht auch wirklich symmetrisch im Buch in der Mitte. Ja. Und das ist auch dieser Titel, also dann in Berlin, um jetzt die Szene noch abzurunden. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
Ja, also meine Mutter, das ist so kompliziert, das immer aus dem Zusammenhang zu erzählen, aber meine Mutter und ihre Schwester wollten zurück nach Warschau fahren. Die waren in Stettin, wollten aber nach Warschau fahren, um wiederum ihre Mutter, die im Backofen versteckt war, in diesem ausgebauten Backofen, und ihre Cousine zu holen. Und mein Vater wollte aber in Stettin bleiben. Und auf jeden Fall ist sie dann in den Zug eingestiegen und er hat ihr einen Zettel zugesteckt mit einer Adresse von einem Freund von ihm und meinte, du musst mitkommen nach Berlin und von dort gehen wir zusammen nach Hollywood. Und meinte dann zu ihr, während der Zug schon fuhr und er da lang lief, also dann in Berlin.
Das waren jetzt kleine Ausflüge in Ihre Geschichte, in die Geschichte Ihrer Familie, Frau Brauner. Herr Frank, wenn wir in dieselbe Zeit jetzt in Ihre Familie springen, Sie kleines Kind, wir sind vorhin schon gewaltig nach vorne gesprungen zur Verhaftung, Sie jetzt noch kleines Kind leben in der Burg in Krakau wie die Könige. Ihre Eltern fühlten sich auch wie die Könige, ne? Die Mutter nannte sich auch die Königin von Polen. Was war das für eine Kindheit, als Sie noch nicht ahnten, wem das alles weggenommen ist, wer alles ermordet wird, damit Sie so leben können?
Also wir hatten natürlich eine unheimlich zufriedenstellende Kindheit. Aber was interessant war, bei meinem nächstältesten, ich war der Jüngste, meinem nächstälteren Bruder, der Michel, wir bekamen natürlich sowohl in Krakau wie auch auf unserem Wochenendschloss, dass wir den Grafen Potockis geraubt hatten, Kressendorf, ungefähr 40 Minuten von Krakau entfernt, da waren wir eigentlich öfter als auf der Burg, bekamen jede Menge Geschenke und haben aber in 0,0 diese Geschenke immer zerstört. Immer unter dem Satz, wir müssen wissen, was drin ist. Und ich glaube, wenn ich bin ein alter Küchenpsychologe, ich würde sagen, das schlechte Gewissen, das diese ganzen deutschen Erwachsenen um uns herum hatten, hat sich auf uns schon indirekt niedergelegt, sodass wir eine sehr zerstörerische Natur bekamen. Wir hatten auch einen eigenen Diener, der sogar wie in der letzten Komödie Johann hieß.
Die Kinder
hatten
einen Diener.
Und wir pflegten den richtig zu ärgern. Ich stand in Kressendorf auf der obersten Treppe und rief Johann und der rief von unten bitte und ging dann diese breite, wunderbare Treppe hoch und bis bei mir vor mir stand und dann sagte er nochmal bitte und ich sagte danke und bin davon gelaufen lachen. Das war ein Lade und niemand hat uns das verboten. Wir waren also wirklich, ich hatte eine sehr privilegierte Kindheit, wozu auch führte, dass ich mit meinem Tretauto immer auf den Gängen, vor allem das wieder auf der Burg, wartete, bis ich hinter der Ecke einen Erwachsenen hörte, der da entlang kam. Dann bin ich ganz schnell losgefahren und habe die gerammt. Und habe die von unten, die haben dann Schmerzensschreie ausgestoßen und dann haben sie ein erzwungenes Lächeln aufgesetzt. Weil ich habe von unten nach oben gelugt, weil ich wusste, ich bin der Sohn eines mächtigen Mannes. Die können mir gar nichts. Und so war das auch.
So haben Sie also auf dieser Burg in Krakau gelebt, dann halbjährlich auch immer noch am Schliersee. Dann gab es noch irgendwie das Wochenendschloss. Und wenn Sie vorhin von dem schlechten Gewissen der Erwachsenen geredet haben, in Ihrem Buch liest sich das gar nicht unbedingt so, wenn Sie zum Beispiel von Ihrer Mutter schreiben, die dann im Ghetto von Krakau einkaufen, in Anführungsstrichen, geht.
Ja, das hat sie sehr oft gemacht. Sie kam auch einmal, das weiß ich von meiner Kinderschwester Hilde oder unserer Kinderschwester, kam sie einmal auf die Burg abends und sagte, Kinder, niemand macht hübschere Korseletts als die Juden im Ghetto. Auch das zeigt schon, wie sie das Ganze sah. Meine Mutter hatte aber trotzdem, sie war immerhin der Teil, der mir, wenn auch nur in Briefform an eine Freundin, den Satz hinterlassen hat, wenn ich an früher denke, wir waren gnadenlos. Das hat mein Vater nie geschafft. Und was ich meiner Mutter auch noch sehr hoch anrechne, sie hat nie von mir den Vater verherrlicht als unschuldiges Opfer, was alle meine Geschwister getan haben und alle Verwandten. Das hat sie nie gemacht. Da war ich ihr später auch noch, weil da war ich auch noch jung, als ich nur mit meiner Mutter zusammen war. Da bin ich ihr sehr dankbar.
Wenn ich noch kurz bei dem sogenannten Einkaufen im Ghetto bleibe, jetzt haben Sie gerade von Koteletts gesprochen, die hat da ja nicht nur Koteletts geholt, die hat selber die Preise festgelegt und hat gesagt, was sie da alles kriegt.
Sie war 1895 geboren, sie hat schon während des Ersten Weltkriegs, die Familie war sehr arm in Forst, hat sie schon immer mit Juden Kommissionsgeschäfte gemacht, hat kostbare Tücher und Pelze in Kommission genommen und für einen Aufpreis verkauft und das Geld dann natürlich an die Familie gegeben. Sie hatte sehr gute Kontakte zu Juden, hat aber dann später keinen Finger gerührt für die.
Obwohl also das durchaus auch so im Raume stand, das mutmaßen Sie so ein bisschen im Buch, aber das können Sie nicht wissen, oder? Dass die unter Umständen auch nochmal sich bessere Preise rausgeholt hat, indem sie angedeutet hat, man könne ja vielleicht helfen.
Ja, entscheidend war da zum Beispiel die Schwester meines Vaters, die Lilly, die ist tatsächlich, nachdem das Ghetto in Krakau aufgelöst worden ist, kam er ein Teil gleich in die Vernichtungslager, ein anderer Teil in das KZ Plaszów vor Krakau. Und da ist tatsächlich die Tante Lilli hingefahren und hat den Juden gesagt, hören Sie mal, ich bin die Schwester vom Generalgouverneur, wenn Sie irgendwas Kostbares, vielleicht könnte ich Ihnen helfen. Und das ist für mich schon mit das Letzte überhaupt.
Das sind ziemliche Abgründe, die Sie da beschreiben. Und dann zu dem Zeitpunkt, als dann für die Familie
da
Brauner...
Da verlangt die Frau Brauner, dass ich ein Sachbuch schreibe. Ich weiß
aber,
schon,
wie Sie meinen. Wissen, wie ich es meine. Aber darf ich noch mal ganz kurz was sagen? Ich fand es viel härter, was Sie geschrieben haben danach, dass als es Ihrer Mutter so schlecht ging, dass sie dann in die Displaced Person Camps zu den Juden gegangen ist und die Sachen, die sie hatte, wieder eingetauscht hat. Das fand ich so heftig. Also sie nimmt sie erst aus dem Ghetto raus, als es ihr gut ging. Ja, und als es ihr schlecht geht, geht sie in die Displaced Person Camps, wo die Juden sind und versucht dann Sachen gegen Lebensmittel wieder einzutauschen.
Also das hat sie auch geschafft.
Knalliges Schicksal.
Und zwei von den Juden hatten das tatsächlich überlebt, waren in Schliersee, da war zwischen Schliersee und Neuss, war so, eben so ein Camp für Displaced Persons, also Juden, die auf ihre Visa warteten meistens. Und die haben sie wiedererkannt von ihren Einkaufstouren im Ghetto und haben sie noch sehr nett Frau Minister getitelt. Und die haben die Geschäfte ihres Lebens gemacht, weil meine Mutter hatte eine riesige Tasche voller geraubten Schmucks. Und da ist sie mit auf ihrem Fahrrad, den Mercedes hatte sie nicht mehr, hingefahren und hat den sicher sehr kostbare Schmuckstücke. Und dann kam nachts ein Opel Blitz, ich weiß nicht, wer den noch kennt. Und da kamen halt dann Lebensmittel dafür, die die Juden da wiederum besorgt hatten. Die hatten bessere Quellen als die Franks dann.
Nach diesem Leben in Saus und Braus und im geraubten Reichtum, das auf Mord beruhte, kam dann aber der Absturz, die gerade noch, Sie beschreiben das so, die gerade noch von allen buckelnd verehrte Familie Frank, mit der wollte dann plötzlich niemand mehr was zu tun haben. Wie haben Sie als Kind das erlebt, wie sich die Situation verändert hat?
Also ich muss sagen, auch im Gegensatz, was Frau Brauner vorher gesagt hat, es war für uns beiden Kleinsten, in Michel und mich, gar nicht so entsetzlich. Wir waren tatsächlich, obwohl meine Mutter eine Urpreußin war, während mein Vater als halber Bayer perfekt Bayerisch konnte, aber dann war er eh schon weg, wir waren sehr gut integriert in die Neuhäuser Bevölkerung. Wir hatten nach Kriegsende waren wir mit die reichsten Waffenbesitzer. Es gab kein Kind, weil die ganze SS zog bei uns durch, ließ die Waffen da und ging nach Österreich. Wir hatten alle jede Menge Pistolen, Granaten, Maschinengewehre, Munition. Das war toll.
Und andere Tiere?
Das war dann etwas Persönliches. Also der in die Luft gesprengte Dackel, was mir natürlich heute zutiefst leid tat, weil wir mussten, mein Bruder Michel und ich, war eine Dame, die hatte eine Villa und da war Spalierobst. Das haben wir geklaut. Und sie hat uns erwischt und hat uns tatsächlich bei unserer Mutter verpetzt. Sie hatte aber einen dicken Dackel.
Und Sie können jetzt im Radio nicht den fassungslosen Gesichtsausdruck von Frau Brauner sehen.
Ja, weil ich immer Medical Detectives gucke und jeder Massenmörder fängt mit Tierquälerei an.
Der Michel war, glaube ich, 8 und ich war, 10 war der Michel und ich war 8. Und da haben wir uns überlegt, wie rächen wir uns an dieser Petze. Und dann haben wir jede Menge Schweizer Graha genommen, zusammengebunden, weil die Frau hatte einen sehr dicken Dackel, der eigentlich gar nicht mehr lebenswert wäre, um in der alten Nazi-Ideologie zu reden. Und dann haben wir den halt in die Luft gesprengt.
Herr Frank, das trägt sadistische Züge, das will ich nur sagen. Das hat mich sehr gewundert.
Ich stehe nur zu dem, weil ich wollte mich nie verstecken. Sie können, wie gesagt, schon gesagt, Sie können aus der Demokratie ein wunderbar langweiliges Buch schreiben, wenn Sie sich nicht selber dauernd fragen, was bist du für einer? Was hast du eigentlich gemacht? Und das ist für mich lebenswichtig, überlebenswichtig.
Aber natürlich, was wäre denn gewesen, wenn Sie 20 Jahre später geboren worden wären?
Wie, wenn ich 20 Jahre später geboren worden wäre?
20 Jahre früher geboren worden wäre.
Da habe ich keine Ahnung. Ich kann nur hoffen, dass ich so geworden wäre wie mein ältester Bruder Norman, der zwar in der HJ war, der war also 1928 geboren, aber der nie mit der Nazi-Ideologie einherging. Und meine Mutter, die nie übrigens in der NSDAP war, hat zum Beispiel gesorgt, dass der Norman mitten im Dritten Reich in einem katholischen Internat für 2 Jahre war. Die hat sich da nie drum gekümmert, weil meine Mutter hat immer auch in Anwesenheit meines Vaters gesagt, Kinder, ich weiß, eines Tages werde ich euch wieder mit meiner Schreibmaschine ernähren müssen, was mein Vater sehr geärgert hat als mächtigen Generalgouverneur und Reichsminister und Stellvertreter Hitlers und was weiß ich. Die war ein Mensch, wie ich eigentlich keinen zweiten kennengelernt habe, auch in der Rückschau, der total in der Wirklichkeit lebte, weswegen sie dann auch die ganze Armut, die uns ja wirklich getroffen hat, was sie sich am schlimmsten mit der getroffen hat, erduldet hat, zwar geklagt hat, aber nie nach außen. Das war schon enorm. Vom Charakter her war sie eigentlich enorm.
Jetzt haben Sie gerade Ihren Bruder Norman erwähnt. Ich möchte kurz auf das Verhältnis auch zu Ihren Geschwistern kommen in dieser ganzen Situation. Der Vater ist also in Haft und die ganze Familie schreibt Briefe hin und her. Und zum Beispiel dieser Bruder Norman schreibt an den Vater: Lass dir sagen, wie stolz ich auf meinen Vater bin. Ich danke Gott, dass er mir so einen Vater gegeben hat. Das klingt jetzt nicht mehr so wie so ein Bruder, wo man auch gerne so geworden wäre wie er.
Ja, das war aber dann schon die zweite Sache. Da ging es dann darum, wie stehst du zu deinem Vater? Ich meine, ich hatte vorher erzählt, dass auch der Norman sagte, wenn die Fotos stimmen, hat der Vati keine Chance. Aber da hat er genau das gemacht, was hier Millionen andere Deutsche gemacht haben, was dadurch nicht entschuldbar ist. Sie haben nämlich sofort den Deckel draufgelegt und haben einfach so ein Zeug geschrieben, was letztlich nicht stimmte. Deswegen auch sehr viele meiner sarkastischen Bemerkungen, Frau Brauner, weil das einfach total unglaublich ist. Selbst der Norman muss in seinem Innersten gewusst haben, Scheiße, der war ein Verbrecher. Und sagt es aber nicht, unterschreibt es natürlich nicht. Und natürlich, ich wüsste, es gibt keinen Briefsteller für Briefe in mit dem um ihr Leben kämpfende Gefängnisinsassen. Ich weiß nicht, was man schreiben soll. Und das Naheliegendste ist natürlich, ihn zu stützen, wo es nur geht, immer.
Es ging ja über den Deckel drauflegen deutlich hinaus. Diese Briefe sind ja teilweise voller Ehrfurcht. Ihre Eltern haben sich gegenseitig immer nur gegenseitig geschrieben, das sei Schicksal, Gott, alles irgendwie verfügt. Und haben die sich wirklich unschuldig geglaubt oder war das für die Gefängniszensur, damit das da irgendwie gelesen wird? Oder warum haben die sowas geschrieben?
Also so scharf war die Zensur nicht. Es gibt da einige Briefe, das erwähne ich dann auch. Die Zensur hätte das alles viel mehr durchgehen lassen. Nicht? Das wollten die nicht, weil der Vater, wie auch in seinem letzten Brief, wo er nach Hause schreibt, an seine Frau, unsere Mutter, ich war niemals ein Verbrecher. Dieses hier ein politischer Prozess, das hat nichts zu tun mit wirklichem Recht, sondern es ist rein politisch. Der hat nach einem 10 Monate dauernden Prozess nichts anerkannt. Er ist und bleibt einfach von sich überzeugt, dass er unschuldig sei.
Entschuldigung, der einzige von den 21 angeklagten Kriegsverbrechern, der gesagt hat, also der sich zu seiner Schuld bekannt hat.
Ja, aber
gut. Ja, ich frage Sie.
Nein,
Sie gestehen ihm nicht
klar
zu, dass er das ernst gemeint
das
hat.
Das hat er auch nicht ernst gemeint, okay. Denn als abends der Gilbert zu ihm in die Zelle kommt, der Gilbert war einer der drei Psychologen, die durften Tag und Nacht zu den Zellenbewohnern gehen, da sagt doch mein Vater, ich meine, wenn ich meine Schuld anerkenne, dann sage ich sicher nicht zu dem Psychologen, der mich besucht abends, haben Sie die Richter gesehen? Die waren doch sehr beeindruckt von meinem Schuldanerkenntnis. Das stimmt doch was nicht. Außerdem war danach, kam er ins Kreuzverhör von dem russischen Ankläger und da log er weiter. Also wenn ich schon einmal meine Schuld anerkenne, dann bleibe ich doch ehrlich, Grutzi Türken. Und das ist eben alles nicht glaubhaft.
Ich will nur eine Sache nochmal schnell loswerden zu Herrn Frank. Eine Sache bitte. Es ist immer sehr leicht für jemanden wie mich aus der Opferperspektive zu argumentieren. Es ist auch kein Angriff. Ich stelle hier wirklich nur Fragen bei Sachen, die ich nicht verstehe. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Wirklich. Also ich möchte nur sagen, also es ist immer sehr leicht aus der Opferfamilie. Ja, weil ich das finde, für mich ist es leichter als für Sie. Ich kann aus einer Opferperspektive argumentieren. Aber ich stelle mir so viele Fragen immer zu Ihrer Person, die dann auch sehr kritisch rüberkommen. Ich wollte das nur richtig einordnen.
Jetzt habe ich noch Fragen zu Ihrem Vater, Frau Brauner, nämlich diese Verdrängung und dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, was wir in dem Buch von Herrn Frank sehr gut kennenlernen. Das war ja auch ein Problem für die Filme, die Ihr Vater eigentlich machen wollte. Gleich sein erstes Projekt war ja
Sein erster Holocaust-Film, ja, ja. Morituri. Also das ist ein ganz bekannter Film. Den hat er 1947 in Deutschland ins Kino gebracht. Das war ein bisschen autobiografisch, also über das Überleben Klaus Kinski in seiner ersten Rolle überhaupt. Und der ist ein Schwarz-Weiß-Film, den wir jetzt auch wirklich in 4K digitalisiert haben, damit ihn viele Menschen demnächst auch wieder sehen können. Und da wollte kein Verleih den in Deutschland ins Kino bringen.
Er hat schon in ganz Berlin kein Kino für die Premiere gefunden.
Nee, er war dann in Hamburg und dann gibt es ja heute auch noch diese Vitrinen, wo immer der Aushang ist, Plakat, Fotos und so weiter. Und das wurde alles eingeschlagen. Mein Vater hat auch noch einen anderen Film gemacht, einen sehr, sehr wichtigen Zeugin der Anklage über eine Frau, die das KZ überlebt hat und dann eben berichten möchte. Und er hat den Film sehr früh gemacht, vor den Auschwitz-Prozessen oder parallel zu den Auschwitz-Prozessen, nicht vor denen, aber parallel zu den Auschwitz-Prozessen. Keine Chance mit diesem Film.
Also die Bundesrepublik war ja 47, 48 schon.
Morituri war 47, ja. 48 ist in die Kinos gekommen.
Das ist insofern, also das hört sich jetzt hart an, aber insofern eigentlich kein Wunder, dass den keiner sehen wollte, oder? Hat ihn das überrascht? Hat ihn das getroffen?
Das hat ihn zu Tode getroffen.
Das heißt, er hatte wirklich geglaubt, die Deutschen sind schon bereit, sich das anzugucken?
Das war ihm egal. Er meinte, er müsse zeigen, was sie erlebt haben. Und er müsse einem Teil der Deutschen einfach den Spiegel vor die Nase halten. Und es war ihm egal. Aber als er dann gesehen hat, dass er damit so gescheitert ist, dass er im Prinzip vor dem Ende stand, gerade als er mal angefangen hatte, in den 20ern, in denen er war, oder in den 20ern, da hat er dann gesagt, nein, er muss seine Familie ernähren und er will ja Filme machen und hat ja dann auch sehr viele Karl-May-Filme verfilmt, Winnetou und Shatterhand im Tal des Todes und was nicht alles, der Schuh, Shatterhand, Azteken, er hat Dr. Mabuse, Edgar Wallace, also wir leben heute alle noch sehr gut von den Filmen oder ich verkaufe sie, um wieder Filme gegen das Vergessen zu machen.
Wir reden hier über diese beiden Familiengeschichten, müssen jetzt auch schon zum Schluss kommen. Niklas Frank ist zu Gast mit seinem Buch Meine Familie und ihr Henker, der Schlächter von Polen, sein Nürnberger Prozess und das Trauma der Verdrängung. Das ist bei Dietz erschienen. Herr Frank, ich lese bei Ihnen auch ganz am Schluss, damit beenden Sie Ihr Buch. Sie selbst würden noch so lange leben, bis Deutschland eine Herzensdemokratie sei, weil die Deutschen ihre Verbrechen anerkannt haben, den Schmerz darüber empfinden, trotzdem ein pralles Leben führen und endlich empathisch agieren. Und dann kommt die zynische Schlusspointe, also lebe ich ewig und drei Tage.
Gestärkt übrigens, weil Frau Brauners Vater lud mich mal in eine jüdische Gemeinde ein. Und er holte mich vom Hotel ab, machte so eine Tasche auf und nuschelte so ein bisschen verlegen zu mir hin. Herr Frank, statt eines Honorars habe ich Ihnen das hier mitgebracht und drückte mir 4 Büchsen kostbaren Kaviar in die Hand.
Damit können Sie ewig leben und 3 Tage. Vielen Dank. Ebenfalls zu Gast Alice Brauner mit ihrem Buch Also dann in Berlin, Arthur und Maria Brauner, eine Geschichte vom Überleben. Von großem Kino und der Macht der Liebe bei S. Fischer erschienen. Auch bei Ihnen jetzt so am Ende, es klang jetzt so ein bisschen die traurigen Töne so ein bisschen an jetzt am Schluss, dass da so die Anerkennung für diese wichtigen Filme vielleicht doch so ein bisschen fehlen und man muss ja schon sagen, irgendwie so weg war Antisemitismus in Deutschland nie, weg war das alles nie.
Ja, da muss ich mal sagen, ich finde, dass der 180.000. Antisemitismusbeauftragte nichts bringt. Überhaupt nichts. Und was Herr Frank gesagt hat und was auch ich meine, dass diese Filme, die wir gemacht haben, oder auch Dokumentarfilme wie von Alain René, Nacht und Nebel, dass die wirklich in einer Art basistherapiebasierten Sozialisation Leuten gezeigt werden müssen, rechtsextrem. Und nicht die Ordnungsstrafe und nicht wieder irgendwie 18 Monate auf Bewährung. Die müssen wirklich 2 Jahre jede Woche einen Film sehen und dann noch eine Therapie dazu kriegen. Sind Sie meiner Meinung?
Ja. Ja. Auch hier im Theater sind viele Ihrer Meinung, ja. Alice Brauner. Und Jens Dirksen, die beiden waren so temperamentvoll, wir beide sind eigentlich fast nicht zu Wort gekommen. Oh Gott, trotzdem will ich natürlich jetzt am Ende von Ihnen auch noch wissen, Sie sind hier als Kulturchef der WAZ, unser Medienpartner, mit auf dem Podium. Was nehmen Sie da jetzt mit für die Zukunft? Weil ich habe schon den Eindruck, dass diese beiden Bücher eigentlich uns was über die Zukunft sagen wollen und nicht so sehr über die Vergangenheit.
Ja, klar. In der Tat, ich nehme den unverbrüchlichen Optimismus von Frau Brauners Mutter mit. Das ist das, was mich am Ende am tiefsten beeindruckt hat, dass ein Mensch mit dieser Haltung durchs Leben gehen kann und damit sehr glücklich werden kann. Das ist, glaube ich, wirklich was Elementares. Und bei Herrn Frank muss ich gestehen, die Emotionalität, mit der er mit seiner Familie abgerechnet hat, die habe ich ihm zugestanden, weil es seine Familie ist. Niemand anders hätte das machen dürfen und ich habe für mich selber daraus mitgenommen, dass ich als Journalist mich immer wieder zur Sachlichkeit aufrufen und erziehen muss.
Das war die Lesart hier im Schauspiel Essen. Das ist auch unser
Partner für diese Lesart und auch die Buchhandlung Proust. Ich freue mich, dass Sie drei hier bei uns waren. Ich freue mich, dass Sie alle hier waren. Vielen Dank fürs Zuhören.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.